Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Tobias Esch. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Sie sind Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher, forschen zum einen an der Medical School in New York, sind aber auch Professor an der Universität Witten-Herdecke und erforschen schon seit vielen Jahren den Selbstheilungscode, der so als Schlüssel zur Gesundheit gilt. Warum das denn?
Naja, ich sag mal, die Medizin hat klassischerweise das Thema Gesundheit für sich geclaimed, hat gesagt, das ist alles, was mit Gesundheit zu tun hat, das ist unsere Sache. Und was macht die Medizin klassischerweise heute anders als früher? Sie vergibt Medikamente, verschreibt Rezepte oder macht medizinische Prozeduren, Eingriffe, diagnostische oder therapeutische Eingriffe. Und der Teil, der eigentlich bei den Patienten immer schon auch bewusst eingeplant wurde, Omas Hausmittel, das, was ich selber tun kann, wo man fragt in der Nachbarschaft, ich habe eine Erkältung, was machst du dagegen? Der Teil wurde von der Medizin im Prinzip etwas vernachlässigt, wenn man
ehrlich
ist.
Also wird die Pharmalobby Sie hassen?
Ja, wobei ich der Letzte bin, der dir schwarz-weiß, Pharma ist doof. Nein, das gehört alles dazu. Ich würde es auch nutzen, wenn es notwendig ist. Aber die Frage, die der Patient ja intuitiv spürt, was kann ich selber machen, die wird nicht so richtig adressiert. Und mein Anliegen ist einfach, denen einen Raum zu geben, es genauso ernst zu nehmen, auch wissenschaftlich, und zu sagen, Leute, da seid ihr dran.
Ich war auf Sie gestoßen, da hörte ich eine Rezension zu Ihrem Buch Selbstheilungscode, was auch nominiert ist zum Wissensbuch des Jahres. Und das klingt erstmal so easy, wo man denkt, ach ja, Knöpfchen drücken und dann ist gut. Und dann sagte der Rezensent gleich, nee, also so einfach ist das alles nicht. Da muss man nämlich schon mitarbeiten. Das ist kein Wohlfühlbuch. Inwiefern?
Naja, Gesundheit, Selbstheilung, Selbstmanagement ist Arbeit, wobei der Begriff Arbeit gerade hier in Baden-Württemberg ja auch besonders belegt ist. Also ich sag mal, Arbeit kann ja auch Spaß machen. Also
eben, ist
Arbeit,
ja nichts Schlechtes, ja.
Genau. Also ich sag mal, es ist ein Weg. Und das ist nichts, wo ich einfach eine weitere Pille einwerfe und da steht jetzt Selbstheilung drauf und dann sitze ich auf dem Sofa, esse Chips und gucke Krimis an und dann werde ich gesund. Sondern Selbstheilung heißt selbst. Ich selbst bin gefragt. Das kann Freude machen, aber es ist ein Weg, den ich tun muss.
Was ist dagegen zu sagen, wenn ich am Sofa sitze und Chips esse?
Dagegen ist grundsätzlich nicht zu sagen, wenn es in Maßen passiert. Wenn das Einzige ist, was mir die Welt von draußen hineinholt, dann sage ich, wie wäre es, wenn du mal rausgehst in die Welt? Denn die ist genau da draußen. Kleines Beispiel aus der eigenen, ich sage jetzt mal, Familie. Wir waren wandern vor kurzem und unsere Tochter war nicht mitgekommen und schwärmte aber von einer App, wo man wandern gehen kann. Und das bringt so ein bisschen auf den Punkt, dass es manchmal vielleicht auch möglich ist, die Welt sich selbst
doch aufraffen. Ne? Und diesen Selbstheilungscode, wie erforschen Sie den denn?
Naja, wir schauen, ich sag mal, angefangen von Grundlagenforschung, wenn Menschen sich bewegen, wenn sie Entspannungsübungen machen, wenn sie sich gesund ernähren, wenn sie Stress reduzieren. Wir schauen auf der Ebene der Rezeptoren, was passiert da im Körper? Warum sinkt zum Beispiel der Blutdruck? Dann schauen wir ins Gehirn und gucken, welche Mechanismen im Gehirn, wir nennen das Selbstregulation oder Fachsprache Autoregulation. Also wie funktioniert Selbstheilung im Gehirn? Und dann schauen wir auf der Ebene des ganzen Körpers, des ganzen Menschen. Wie sieht's aus mit Körpertemperatur, Herzschlag, Herzfrequenz, Variabilität der Herzfrequenz? Also kurzum, wir versuchen mit wirklich wissenschaftlichem Instrumentarium nachzuweisen, dass Selbstheilung keine Erfindung ist, dass sie real ist, dass sie funktioniert und dass sie bei aller Begrenztheit zu einem großen Teil sowieso stattfindet.
Und wie es um die Gesundheit der Männer steht heute am Weltmännertag, heute am 3. November. Haben Sie heute schon was für Ihre Gesundheit getan?
Ja, ich habe heute Morgen kurz meditiert und ziemlich gesund gefrühstückt.
Was gab's da?
Obst und Haferflocken, die sehr schön sind und Nüsse zum Beispiel und Orangensaft und dann natürlich auch einen Kaffee. Warum nicht?
Hat es Zeit gekostet, sich das auch als lecker einzureden oder schmeckt Ihnen das tatsächlich?
Das schmeckt mir tatsächlich. Am Anfang stand irgendwann meine bewusste Entscheidung und über all die Jahre, die ich das mache, schmeckt es mir inzwischen wirklich gut und macht auch Freude. Ich will auch gar nichts anderes mehr.
Die Lebenserwartung bei Männern ist um 7 Jahre kürzer als bei den Frauen. So ein Weltmännertag zielt auch auf die Gesundheit der Männer. Was glauben Sie, kann so ein Tag ausrichten?
Also nicht viel, außer dass es ein gewisses Bewusstsein vielleicht schafft, hier und da für diejenigen, die schon veränderungsbereit sind. Das wissen wir aus der Forschung. Man unterscheidet, wie veränderungsbereit jemand ist. Aber jemand, der sich schon ein bisschen aufmacht, für den können solche Tage manchmal sozusagen den Stein ins Rollen bringen. Für jemand, der da überhaupt keinen Bezug hat, geht das wahrscheinlich auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus.
Sie haben wahrscheinlich auch erforscht, ab wann man denn veränderungsbereit ist. Muss man dazu unzufrieden sein?
Unzufriedenheit kann helfen, eindeutig. Grundsätzlich gilt diese Idee der Veränderungsbereitschaft und der Abfolge für jedes Lebensalter. Aber ich sag mal, man ist veränderungsresistenter, wenn es einem gut geht. Wir wissen, Jugendliche, für die ist die Idee, für die Gesundheit etwas zu investieren, gerade jugendliche Männer. Und die Auswirkungen, die dann in 30, 40, 50 Jahren prognostiziert werden, das ist so weit weg. Das hilft natürlich, wenn man diese Phase schon ein bisschen näher vor sich hat. Ja.
Das Klischee sagt, Männer gehen nachlässiger mit ihrer Gesundheit um. Ist das tatsächlich so?
Da ist was dran, wobei Nachlässigkeit, ich sag mal, weniger nachhaltig, könnte man denken. Es ist etwas kurzfristiger, die Maßnahmen, die Männer, ich sag mal, bei aller Klischeehaftigkeit, aber tendenziell ergreifen, sind eher kurzfristiger Natur. Also die Idee, was ich heute tue, hat Auswirkungen morgen, übermorgen und vielleicht überübermorgen. Das ist für Männer noch etwas, was schert mich das, was übermorgen ist.
Wie würden Sie jemanden versuchen zu überzeugen, der vielleicht jetzt auch veränderungswillig ist?
Probier es aus. Das ist meine absolute Erfahrung. Wissenschaft hilft, Theorie hilft, das ist alles gut, ein Verständnis zu wecken, vielleicht auch die Veränderungsbereitschaft wirklich erstmal zu erzeugen, zu sagen, da könnte was dran sein und dann tun. Ja, wie frei nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Machen und dann spüren. Bringt mir das was?
Wobei Gesundheit ja für jeden auch anders ist. Ne? Das ist ja auch was ganz Individuelles. Also was sagen Sie jemanden? Sagen Sie, geh raus, geh spazieren. Ist das was für jeden gut ist? Klar, wahrscheinlich. So simple Formeln.
Ja, simpel. Man neigt dazu, das mit simpel im Sinne von oberflächlich und auch banal abzutun. Ich neige dazu zu sagen, einer meiner Lehrer, John Kabat-Zinn, sagt, keep it deep and simple. Also simpel heißt nicht unbedingt, dass es nicht trotzdem auch tief sein kann. Und rauszugehen, zu spüren, die Bewegung, die Luft, die Natur, möglicherweise Geräusche, das muss nicht immer nur im Wald sein, wie wir heute ja überall hören, richtigerweise, sondern auf einer Autobahnraststätte mal das Fenster runterkurbeln während des Arbeitsweges, für 5 Minuten einfach nur mal da sein. Das ist etwas, das erlebt man und man merkt, wenn man sich selber eine Pause gönnt oder eine innere Einkehr hat. Das muss aber erspürt und erlebt werden, nur dann ist es nachhaltig, weil es über meinen Belohnungsmechanismus im Gehirn sagt, mach das nochmal.
Sie waren an der Harvard University und der New York State University und in Coburg und jetzt in Wittenherdecke. So viel, was man alles aufzählen muss bei Ihnen. Haben quasi überall geforscht. Und dieses Thema ist natürlich auch ein Thema, was man überall erforschen kann. Aber Sie hatten eben John Kabat-Zinn genannt und Sie waren auch bei Herbert Benson. Wofür stehen diese beiden Namen?
Ja, die stehen für die Hinwendung auch der Medizin, auch der Wissenschaft, der heiligen sozusagen akademischen Gralsorte wie in Harvard. Hinwendung zu so einfachen Dingen wie Entspannung, Meditation, Bewegung, Achtsamkeit. Und die Frage, was passiert, wenn jemand innere Einkehr hält, wenn ich mit mir selber im Kontakt bin, wenn ich sinnlich bin, auf der Ebene des Körpers, aber auf der Ebene des Geistes und auch des Gehirnes. Also ich sag mal, moderne westliche Wissenschaft mit kulturell uralten Dingen in Verbindung zu bringen, es dabei aber nicht zu belassen, sondern zu forschen, zu untersuchen, zu lernen. Das haben die beiden sicherlich in unvergleichbarer Weise erzeugt.
Was ist dahingehend eine überraschende Erkenntnis, die Sie gewonnen haben?
Ich sag mal, auf der persönlichen Ebene überraschend für mich, wie sehr die Menschen das, ich sag mal, anfixt, plötzlich zu sehen, wow, da habe ich immer schon was gespürt, das wurde auch vielleicht in der Familie berichtet und jetzt kommt plötzlich die Wissenschaft und erklärt das oder bestätigt das.
Hatten Sie selbst auch ein Erlebnis?
Ja, viele Erlebnisse natürlich. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo es mir selber auch nicht gut ging, gesundheitlich. Oder ich habe an verschiedenen Orten gelebt, unter anderem in Asien, war schwerst krank, an Denguefieber erkrankt und es war nicht klar, ob ich das überleben würde und kam da zum Beispiel mit dem Buddhismus in Kontakt und darüber dann auch mit John Kabat-Zinn und merkte plötzlich, dass selbst in diesem vermeintlichen Leid es einen Unterschied gibt zwischen Schmerz und Leid. Und Leid ist der Teil, den ich selber ausmache. Und Schmerz ist das, was objektiv da ist und was nicht schön ist. Aber die Fähigkeit, damit umgehen zu können, selbst im Schmerz letztendlich akzeptieren zu können, nicht nach der Lösung zu rufen, sondern die Lösung erstmal bei sich selbst zu finden oder einfach auch nur damit trotzdem seinen Frieden zu machen. Das ist etwas, was mich unheimlich auch persönlich berührt hat.
Wie haben Sie das geschafft? Es gibt ja keine Formel dafür.
Naja, es ist irgendwie die Erkenntnis, wenn man über die Meditation, die innere Einkehr, den Atem beobachtet, zu sehen, dass egal wie schwer ich jetzt leide, krank bin, Schmerzen habe, nicht weiß, ob ich das überlebe, solange ich noch atme, bin ich erstmal ja da. und bin irgendwie auch erstmal gesund. Und den Atem zu beobachten und mit ihm zu sein, zu sagen, an mir und durch mich fließt etwas hindurch, was jenseits meines Schmerzes ist. Das heißt, die gesunden Anteile zu entdecken und denen zu folgen und zu gucken, wie weit trägt das. Nicht das andere zu lassen, nicht fatalistisch zu werden, aber zu sagen, kann ich mit etwas bei mir sein, was trotz all der Dinge, die nicht schön sind, gesund ist. Das hilft einfach sozusagen, sich nicht, ja, es ist wie ein Strohhalm und manchmal kann aus so einem Strohhalm ein Ast werden und dann wird eine Treppe und plötzlich merkt man, hey, ich bin wieder über Wasser.
Hat aber wirklich dann auch viel mit dem Kopf zu tun. Im Sport sagt man ja auch immer, der Kopf entscheidet darüber. Wenn aber jetzt zum Beispiel ein Bein gebrochen ist, also inwieweit hat das darin dann auch Einfluss?
Also ich spreche ja immer von dem dreibeinigen Stuhl. Zu dem gehören eben auch natürlich Medikamente und medizinische Prozeduren. Beim Beinbruch würden wir wahrscheinlich alle einen Gips oder wenn notwendig ist, eine Operation nehmen. Aber selbst da gilt im Heilungsprozess, bei der Frage, wie kann ich die Schmerzen, die da mit einhergehen, aushalten? Wie schnell kann eine Wundheilung geschehen? Gibt es wunderbare Studien, die zeigen, dass Entspannungstechniken auch schon bei der Operation selbst hilfreich sein können. Herbert Benson zum Beispiel hat das untersucht, ob Gebete bei Menschen, die gläubig sind, im Vorfeld einer Operation helfen können, weniger Mittel für die Schmerzstellung und für die
heißt,
Tiefe.
Heißt, die Wunde heilt auch schneller, wenn ich entspannter bin?
Ja, also auch da gibt es Studien tatsächlich. Kurzum, die Selbstheilung endet nicht in dem Moment, wo man sagt, hier brauche ich jetzt einen Arzt, sondern sie ist immer auch mit da drin. Deswegen ist sie auch nicht alternativ, sondern gehört mit dazu.
Ja, Sie sind eben auch Neurowissenschaftler und alle Wege führen letztendlich zum Hirn. Was geben Sie denn Ihrem Hirn heute, was Sie ihm vor 10 Jahren nicht gegeben haben?
Momente der inneren Einkehr, Momente der Besinnung. Versuche tatsächlich aktiver im Alltag auch dafür zu sorgen, dass ich anwesend bin, immer mal wieder. Und ich lese heute tatsächlich viel mehr, als ich früher gelesen habe, weil ich auch erkannt habe, dass es Freude macht und nicht nur bildet, sich mit geistigen Ideen von anderen Menschen intensiv zu befassen. Und Musik.
Und wenn Sie sagen, anwesend sein immer mal wieder, sind wir nicht immer anwesend?
Ja, das ist ein Glaube, den man hat. Karl Valentin hat gesagt, ich habe heute eine Verabredung mit mir selbst. Ich bin ganz gespannt, ob ich zu Hause bin. Oder Willem Busch, Mr. Pief, der die Welt nur durch ein Fernrohr betrachtet und sagt, schön ist es auch anderswo und hier bin ich sowieso. Also wir glauben zwar, dass wir immer da sind, aber eigentlich sind wir ganz viel mit den Gedanken in der Zukunft oder der Vergangenheit und nicht wirklich da, wo wir gerade sind.
Ja,
und das ist, ich meine, das ist banal und das muss auch nicht immer sein. Man muss ja vorplanen und alles. Aber immer mal wieder Momente zu haben, wo ich sage, wie fühlt sich das gerade an? Das
ist wichtig. Wie wichtig ist dann für das auch für die Gesundheit?
Genau. Wir merken, dass genau solche Momente helfen, zum Beispiel Stress zu reduzieren. Weil in der Regel bin ich ja nicht an Leib und Leben bedroht, wenn ich jetzt mal gerade gucke, wo sitze ich gerade, wie fühle ich mich gerade an. Stress ist aber ein Überlebensmechanismus. Viele Menschen sind dauerhaft oder häufig am Tag gestresst. Das kann man nachweisen und messen. Und allein durch das Hinwenden zu dem gegenwärtigen Moment, jetzt, hier, draußen sozusagen, wie man so schön sagt, vor den Radiogeräten, der nächste Atemzug, wie sitze ich gerade, wo bin ich, wie fühle ich mich an? Und zu sehen, ich bin eigentlich nicht an Leib und Leben bedroht. Das alleine führt dazu, dass die Physiologie, die Mechanismen im Körper ein bisschen Druck runternehmen.
Wobei Sie ja sogar behaupten, Stress ist ein Schutzengel. Inwiefern das?
Naja, wenn wir diese Fähigkeit andersrum nicht hätten, gerade wenn ich im Moment feststelle, ich bin an Leib und Leben bedroht, ja bitteschön, dann soll ich auch gestresst sein, dann soll ich auch alles in Bewegung setzen, dass ich jetzt überlebe. Das heißt, die Fähigkeit, gestresst zu sein, ist überlebenswichtig, das ist gar keine Frage. Wir beide und auch die Menschen im Land sozusagen säßen nicht jetzt hier, da oder wo auch immer sie gerade sind, wenn sie diese Fähigkeit nicht hätten. Das Problem ist, wir können diese Fähigkeit anschalten auch durch innere Bilder, durch Gedanken, die wir haben, durch innere Gespräche. Und viele Menschen tun das sehr häufig am Tag, dauerhaft. Und wir sind dann immer in diesem Überlebensmechanismus. Und es geht darum, die Pausen wieder wahrzunehmen.
Aber jetzt werden viele Menschen sagen, die haben einfach schon Stress alleine damit, das Geld zu verdienen, damit abends auch ein Butterbrot da ist. Wenn sie denen mit sowas kommen, wie reagieren die?
Also einer meiner Lehrer, George Stefano in New York, sagt, there's always something. Es gibt immer etwas. Ich bin der Letzte, der den Leuten sozusagen sagt, setz die rosa-rote Brille auf, ist doch alles schön. Nein, das Leben ist anstrengend und für viele Menschen ist es sehr anstrengend. Und ich will gar nicht aufzählen, was alles für Situationen eintreten. Jeder kennt das und manche Menschen haben sehr viel davon. Trotzdem die Frage, gibt es Momente, die du bewusst einführen kannst, Tätigkeiten, die du sowieso machst, wenn du den nächsten Raum betrittst, die Türklinke, die du anfasst, ob ich einfach nur gedanklich schon hinter dem Raum bin und durch die Tür drin oder den Moment nutze, bewusst den nächsten Raum zu betreten, den nächsten Atemzug, wenn ich eine SMS bekomme oder eine WhatsApp-Nachricht zu sagen, das ist ein Signal, ein Moment anwesend. Kleine Rituale, die die Welt vielleicht nicht verändern, aber mir zeigen, ich bin nicht nur ohnmächtig.
Rituale können da also helfen?
Rituale können helfen, wenn ich sie bewusst immer mal wieder überprüfe und sozusagen nicht gefangen bin in meinen Ritualen, wenn ich sie selber sozusagen erzeuge. Dann können sie helfen, weil sie durch die Gewohnheit und Regelmäßigkeit mir helfen, immer wieder solche Momente zu erleben.
Ihr liebstes Ritual ist was?
Vielleicht im Moment der Gong am Anfang unserer Besprechung in der Uni, wo wir für 30 Sekunden in uns gehen, bevor wir dann in die harten Themen des Universitätsalltags gehen.
Wir alle tragen ihn in uns, den Selbstheilungscode. Tobias Esch, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher, forscht auch daran. Wir wollten über das Alter sprechen, welchen Unterschied das Alter bei der Selbstheilung macht.
Also wir wissen, dass die Frage, ob ich mich mit Selbstheilung beschäftige, etwas auch mit der Motivation zu tun hat. Und die Motivation, die ändert sich. Motivation ganz allgemein über die Lebenszeit.
Darüber ich vermute, mein Teenie hat da jetzt wenig Interesse dran, oder?
Ja, also tatsächlich in der Jugend spielen Glücksmomente eine viel größere Rolle. Das sind, wir nennen das Peak Moments, Mastery Moments, Hochmomente, Vergnügen und Vorfreude. Dinge, die sehr heftig sind, aber auch sehr schnell wieder vorbei sind. Man hangelt sich von Ast zu Ast. Und das ändert sich über die Lebenszeit. Hin zu mehr, wenn man so will, Freude, Glückseligkeit, Zufriedenheit, wo das nicht ganz so stark daherkommt, dieses Gefühl, aber vielleicht auch die Tendenz hat, eher zu bleiben. Nicht bitte falsch verstanden werden, das mag für jemand, der älter ist und sich sein Leben anschaut, vielleicht ganz anders sein und sagt, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wovon der Mann da redet. Aber wir sehen in großen Datensätzen, die wir studieren und andernorts Menschen studieren, dass es die Tendenz gibt, über die Lebensspanne von diesem jugendlichen Glück hin zu einer Zufriedenheit zu gelangen.
Ja, vielleicht können Sie auch überhaupt noch mal aufklären, wie Sie auf diesen Begriff Selbstheilungscode gestoßen sind.
Naja, es ist die Tatsache, dass Heilung etwas ist, was von der Medizin besetzt wird, im Sinne von ein Problem entsteht und dann kommt irgendwas, wird gemacht und dann ist wieder Gesundheit da. Und wir stellen fest, dass Heilung sehr viel mehr ist als das, was die Medizin nun unbedingt definiert in ihren Charts und ihren Normwerten und Ähnlichem. Und Heilung ist etwas Prozesshaftes. Das ist etwas, das führt sozusagen in die Zukunft, führt auch vielleicht in einen Reifungsprozess. Und das, was dabei rauskommt, ist vielleicht gar nicht immer genau das Gleiche, was vorher war, sondern etwas anderes, vielleicht auch mehr. Und Selbstheilung ist sozusagen diese Fähigkeit, diesen Prozess mitzugestalten.
Und die Bereitschaft dazu ist dann im Alter vielleicht auch höher als in jungen Jahren?
Ja, weil möglicherweise, wenn man älter wird, man häufiger erkannt hat, dass ich nicht wieder genau das werde, was ich mal war. Die Zähne sind vielleicht nicht mehr alle noch da und das Fältchen, was morgens im Spiegel auftaucht, geht nicht mehr weg. Und ich merke irgendwann bei allen Versprechungen der Medizin und der Hochglanzmagazine, ich muss damit klarkommen. Ich muss das irgendwie annehmen. Ich muss selber meinen Weg finden. Und da hilft mir vielleicht am Ende nur die innere Einstellung. Und das ist dieser Weg auch zum Selbst, nicht alternativ zur Medizin, sondern ergänzend.
Wie lässt sich denn daran konkret arbeiten? Haben Sie konkrete Beispiele?
Also konkrete Beispiele, ganz klar, bedeutet jeden Tag darauf zu achten, dass man sich bewegt. Idealerweise 30 Minuten am Tag, das kann man in Bausteine bis zu 10 Minuten aufteilen. Also
doch wieder die Regeln, gehen Sie raus, spazieren, ja, gehen, was der Hausarzt sagt.
Ja, die Regeln, ja, wobei entscheidend, Sie haben es selber gerade gesagt, was der Hausarzt sagt. Ich bin ein großer Fan davon, es zu tun. Also nicht zu sagen, du musst mal und dann der moralische Zeigefinger, sondern es tun, mit Freude. Wir studieren ja nun das Belohnungssystem im Gehirn. Wir wissen, wenn ich eine Verhaltensweise ändern soll oder will, dann muss das, was an die Stelle tritt, mindestens so viel Freude machen wie das, was ich geändert haben möchte. Das heißt, nicht der moralische Zeigefinger, sondern ausprobieren. Mikrosport mit kleinen Schritten anfangen.
Aber der lässt sich doch wahrscheinlich jeder auch unterschiedlich motivieren, oder? Sind alle Motivationstypen gleich?
Nein, absolut nicht gleich. Wie gesagt, zum einen schon mal über die Lebenszeit verändern sich die Motivationstypen. Zum anderen hat das was mit Erfahrung, mit Kultur auch zu tun. Da muss man ausprobieren. Deswegen sind wir auch, oder ich persönlich, großer Fan davon, den Menschen Dinge anzubieten. Entspannungsverfahren, Stressbewältigungsverfahren, auch gedankliche Techniken zu lernen, Ernährung, Genuss, Sinnlichkeit, Achtsamkeit auszuprobieren, um zu gucken, wo sind die Momente, wo ich selber Zugang finde zu diesem Reich der Selbstheilung.
Sie haben da einen Zugang für sich auch eben definiert, das war die Musik. Es gibt einen Song von Adele, in dem ganz viel davon beschrieben ist. In welchem nämlich?
Ja, das ist der Song Million Years Ago, in dem sie beschreibt, wie sie eben sozusagen über ihr Leben einen, ja, wenn man so will, diesen Reifungsprozess, das gelebte Leben durchlebt und dann möglicherweise wieder da ankommt, wo sie in der Jugend war und feststellt, ja, es ist nicht mehr gleich. Es ist nicht ein Kreis, der sich einfach nur schließt, sondern es ist eine Spirale und die Dinge haben sich verändert. Auch vielleicht manchmal die Sehnsucht nach der Jugend, aber vor allen Dingen diese Bewegung hin wieder, dass man möglicherweise dahin gespült wird, wo man mal herkommt.
Wobei die Sehnsucht doch dahingehend wahrscheinlich auch was Gutes ist, ne? Die wird oft verteufelt, aber vielleicht muss die auch sein.
Die muss auch sein. Wir glauben auch, das ist ein bisschen anekdotisch natürlich und vielleicht nicht ganz wissenschaftlich, aber die Idee von Hänschen, der rausgehen muss, um Hans zu werden. Mutter weint, alle weinen, aber das muss irgendwie sein.
Und
das
Leben
muss überall, sie finden das überall, nicht? Ja. Aber sie kommen am Ende wieder raus, wo sie angefangen haben, aber sie sind nicht der gleiche. Und plötzlich sehen sie, die Augen sind geöffnet für etwas, was sie vorher nicht sehen konnten, obwohl es immer vor der eigenen Nase war.
Sie waren auch tätig als Krankenpflegehelfer. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Naja, ich habe mit schwerkranken, auch sterbenden Menschen gearbeitet in einer Krebsstation. Und habe festgestellt, dass es ein ganzes Universum an Dingen gibt, die da passieren im Alltag der Menschen, von denen die Medizin nur bedingt Kenntnis genommen hat, zu der Zeit zumindest. Die Ärzte und Ärztinnen haben sich im Wesentlichen natürlich auf die sogenannten Befunde bezogen, die objektivierbar in ihren Krankenakten waren. Alles gut, alles richtig, alles wichtig. Aber als jemand, der mit den Menschen gelitten, gelacht hat, auf dem Bett saß, Essen verteilt hat, sie gewaschen hat und alles, kannte ich sie sehr viel schneller, sehr viel mehr und merkte, dass vieles von dem, was in dem kurzen Moment des Kontaktes mit den Ärzten stattfand, nur ein winziges kleines Guckloch ist in das Leben der Menschen. Und ich war immer der Meinung, das Leben der Menschen ist so unglaublich viel reicher und wichtiger und es sollte die Medizin eigentlich viel mehr interessieren.
Ja, aber das ist ja oft das Argument, wo dann Ärzte sagen, ja, dafür haben wir keine Zeit. Also das haben sie sich auch erlebt dann. Wie gehen Ärzte damit um?
Ja, das ist natürlich ein Argument und das könnten wir jetzt sehr weit ausbreiten, machen wir jetzt nicht mit der Frage, sprechende Medizin, Zeit für das Gespräch und den Kontakt. Da ist was dran, aber ganz so einfach mache ich mir das nicht. Es ist immer auch eine Entscheidung. Auch eine Entscheidung, wie weit ich in der Lage bin, es auch zulassen möchte mit dem Patienten, auch wirklich auf einer Augenhöhe in einen menschlichen Kontakt zu geraten, in einen echten Austausch zu geraten.
Ja, Sie sagen, 50% der Probleme, mit denen die Patienten zu Hausärzten kommen, können eigentlich so gelöst werden.
Ja, ganz so einfach würde ich es vielleicht jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, ein Großteil der Probleme, mit denen Menschen kommen, in all ihrer Komplexität, haben etwas mit Stress, mit Belastung, mit Lebensstil zu tun. Muss nicht immer die Ursache sein, aber spielt eine wichtige Rolle. Darüber gibt es auch Studien, die zeigen, dass eben die sogenannten Beratungsanlässe, warum jemand zum Hausarzt zum Beispiel gehen, sehr viel mit Dingen zu tun hat, die der Mensch selber auch mit beeinflussen kann. Und wir geraten auch als Mediziner, ich bin ja selber Arzt, allzu schnell in den Modus, dass wir suchen aus den Dingen, die der Mensch mir berichtet, der da gegenüber sitzt, aha, das Medikament, da kann ich das tun, in welches Raster fällt das rein? Und ich verpasse, sowohl als Patient, aber auch als Arzt, Gelegenheiten zu schauen, was bringt der Mensch eigentlich mit? Was sind seine eigenen Konzepte und Vorstellungen in Bezug auf, was ich hier eigentlich erreichen will?
Sie forschen jetzt ja auch daran, machen Sie sich da bei Ärzten dann vielleicht auch unbeliebt?
Ja, also wir forschen gerade über das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation und wir forschen über Transparenz und lassen die Patienten mehr Einblick gewinnen in die Akten, die die Ärzte schreiben über sie. Nicht mit dem bösen Zeigefinger, sondern wir glauben, es hilft den Patienten und auch nachweisen können, zu verstehen. Und es stimmt, dass Ärzte, die das machen, aktiv mit den Patienten, die lieben das nach einer gewissen Zeit alle. Aber auf dem Weg dahin ernten wir viel Skepsis, weil viele Kollegen sich kaum vorstellen können, den Patienten noch mehr ihnen über die Schulter schauen zu lassen.
Was haben Sie da vielleicht auch Schockierendes erlebt, gerade als Krankenpflegehelfer?
Also ich habe natürlich Momente erlebt, in denen ja Patienten sogar gestorben waren, während die Visite am Bett war, weil man sich nur mit der Chemotherapie und der Dosierung und dem Blutwerten befasste und gar nicht feststellte, wie der Patient gerade im Bett liegend verstarb. Oder andere Situationen, das Patient weint gerade noch eben mit mir auf dem Bett sitzend über sein Leben und die Verzweiflung aufgrund der schweren Krankheit, kommt die Visite rein, alles läuft ganz soldatisch, preußisch gewissermaßen ab, alles wird berichtet, Befunde, dann wird die Hand gegeben und dann gehen die ärztlichen Kollegen wieder raus und der Patient weint genau an der gleichen Stelle weiter, wo er vorher war und man hat das Gefühl, was war das jetzt eigentlich gerade?
Wir wollten über Ihren Weg in die Medizin sprechen. Gab es jemals eine andere Alternative für Sie?
Also ich komme aus einer Medizinerfamilie tatsächlich und ich hatte immer gesagt, es muss eine Alternative geben. Das kann nicht sein. Das entspricht mir als Typ eigentlich überhaupt nicht, den Weg, der schon ausgetrampelt ist, nachzulaufen. Aber ich hatte mir dann damals in der Zeit als Pflegehelfer mehrere Jahre, die ich damit verbracht habe, wirklich eine harte Aufgabe gestellt, um den Weg aus der Medizin rauszufinden und bin dann doch in der Medizin gelandet. Also ich habe kurzfristig mal vor dem Ende des Studiums tatsächlich ernsthaft überlegt, das Studium abzubrechen und wollte Instrumentenbauer werden. Und habe mich auch beim Instrumentenbauer beworben, ernsthaft. Also das war nicht nur eine fixe Idee und er sagte dann, heute bauen wir nur noch Instrumente, die aus Asien importiert werden. Das ist nicht das, was du glaubst, was es mal war.
Die Aussichten
sind schlecht. Du bist Mediziner, bleib Mediziner.
Aber Sie sagten, Sie wollten sich abtrainieren als Pflegehelfer. Inwiefern das?
Naja, abtrainieren im Sinne von, hatte die Idee, wenn ich tatsächlich dorthin gehe, wo Menschen schwer leiden, wo sie sterben und wo die Medizin mit ihren Mitteln sichtbar begrenzt ist, dass ich schnell lernen würde, A, ich kann das sowieso nicht und B, so eine Art von Medizin, die einfach nicht das verspricht, nicht das hält, was sie verspricht, würde mich sozusagen quasi wieder auf den Boden zurückbringen. Aber es war interessanterweise genau das. Es war genau diese Schnittstelle, die Konfrontation auch mit der Begrenztheit, die diesen neuen Raum für mich aufgemacht hat, der gesagt hat, Mensch, da ist so viel, das fasziniert mich so ungemein, da möchte ich mehr davon erfahren.
Es gibt diesen Begriff des Helfersyndroms. Haben Sie so etwas?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich immer gelernt habe und auch gerade aktuell mit den Dingen, die wir heute mit Selbstheilung erforschen und versuchen unter die Menschen zu bringen, gelernt habe, wie wichtig das ist, dass wir bei uns sein können und gleichzeitig empathisch mit dem anderen. Aber dass man lernt, dein Schmerz ist nicht mein Schmerz, aber ich kann mit dir sein. Also wirklich auch in diesen Grenzbereich zu gehen, mit sich und dem anderen im Kontakt, in einem echten, ehrlichen Kontakt zu sein und gleichzeitig zu sagen, das bist du und das bin ich. Das muss man manchmal lernen, aber das geht und hilft.
Aber das ist ja ein Weg, der auch oft kritisiert wird in der Medizin, ist das eben nicht vorhanden. Da wird so vieles einfach nur abgehandelt. Mhm. Patienten klagen darüber, dass es eine Abfertigung ist. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Was muss sich dahingehend alles ändern? Daran forschen Sie.
Ja, es ist wirklich auch zum einen die Fähigkeit des Arztes zu wissen, dass seine eigenen Möglichkeiten und Ärztinnen natürlich der therapeutischen Berufe zu wissen, dass die eigenen Möglichkeiten begrenzt sind. Zum anderen, dass...
Das vielleicht auch mal zu sagen, oder?
Auch zu sagen. Dann wichtig zu erkennen, das Zutrauen in den Patienten wieder zu wecken, dass die Selbstheilung, der sogenannte innere Arzt, wie wir das nennen, da ist und dass der äußere Arzt und der innere Arzt am besten zusammenarbeiten. Das Zutrauen auf Seiten des Arztes, aber auch auf Seiten der Patienten. Und dann das Dritte ist nicht nur die Begrenztheit und das Zutrauen, sondern anzuerkennen, dass Medizin mit ihrem Fokus auf, ich sag mal, spezifische Probleme und deren Lösung immer nur einen Teil der Lebenswelt der Menschen abdeckt. Das heißt, dass da ein viel größerer Bereich ist und dass wir auch ein Stück weit Dienstleister sind. Das ist etwas, was bedeutet, dass ich auch als Arzt und Ärztin mich sozusagen in diesen Prozess hineingeben muss.
Und wir wollten noch weiter sprechen über das Arzt-Patienten-Verhältnis, über das Sie intensivst forschen und eben auch viele neue Erkenntnisse gewonnen haben. Was kann sich denn da konkret auch jetzt verändern, damit es vielleicht auch für die Patienten einfacher wird? Vielleicht auch für die Ärzte einfacher?
Also wir haben zum Beispiel ein Projekt gestartet, die Kollegen in Harvard, mit denen ich zusammenarbeiten darf und dort als Wissenschaftler Zeiten verbracht habe. Open Notes heißt das. Das heißt, wir nutzen die Möglichkeiten der modernen Technik heute, nämlich dass man wie bei einem Online-Banking auch Informationen Patienten online zugänglich machen kann. Und nun bekommen Patienten, die einen Arztbesuch hatten, die Informationen des Arztbesuches, nicht nur die Befunde, sondern auch das, was der Arzt und die Ärztin in den Computer als Karteikarte gewissermaßen eingibt, bekommen die Patienten nach Hause.
Sprich, die Diagnose bekommen.
Diagnose und auch das, die Notizen, die der Arzt sich selber macht. Wirklich auch das Original. Original. Also das Heilige, was sonst niemand sehen darf, was man früher auf diesen ganzen Karteikarten, in diesen riesen Aktenordnern, in den Praxen in Deutschland hat.
Verstehe ich den Ärztesprech denn da überhaupt?
Ja, das Erstaunliche war, ich persönlich war auch sehr skeptisch, als ich dieses Projekt sozusagen dann mehr in den Maschinenraum begleiten durfte. Verstehen das die Patienten? Sind die nicht schockiert, wenn sie Dinge lesen? Fühlen sich, sind sauer auf den Arzt, oder haben Angst, weil der Arzt natürlich Dinge notiert, die vielleicht auch sagen, müssen wir nächstes Mal dies oder jenes nachgucken? Um es kurz zu machen, wir haben das 2010 begann das Projekt. Wir haben angefangen mit anfangs 20.000 Patienten. Inzwischen sind es 17 Millionen. Wir forschen darüber und publizieren wirklich in sehr angesehenen Journals, also wissenschaftlichen Zeitungen, weil die Forschung nicht nur gut gemacht ist, behaupte ich mal, sondern wirklich Erstaunliches zutage bringt. Nämlich die Tatsache, dass die Patienten mit den Abkürzungen, dem Arztsprech, umgehen können. Die sind viel, viel pfiffiger, als man so glaubt.
Und nicht machen Sie dann als Patient? Google ich mir dann weiter meine Diagnose?
Wenn man das so sagen darf. Oder Sie fragen die Tochter, die Krankenschwester ist, oder den Nachbarn. Oder Sie fragen den Arzt, weil Sie ihn ja nächstes Mal wieder besuchen, sagen, ja, du Doktor, ich habe da Folgendes, das habe ich nicht verstanden. Was heißt das? Man lernt sich besser kennen. Jetzt könnte man sagen, ja, aber könnten die Ärzte nicht viel besser dokumentieren? Kann sein. Aber das, was wir gesehen haben, ist, dass die Patienten es lieben und schätzen und es nicht anders haben wollen, als dass sie das Original sehen. Sie wollen nicht, dass jemand das für sie übersetzt.
Jetzt kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass es da auch Ärzte gibt, die das gar nicht wollen. Also die auch sagen, ach nee, der Patient googelt sich da was zurechte. Ich weiß das doch viel besser.
Ja, und das ist ja genau der Punkt. Also es weiß niemand besser als der Arzt, deswegen soll ja auch der Patient genau das Original sehen und das möchte der Patient auch. Aber es stimmt, viele Ärzte, gerade jetzt mit dem Bestreben, diese Bewegung, die fast daraus geworden ist, Open Notes, die inzwischen weltweit tatsächlich eine enorme Fahrtkraft gewinnt. Viele Länder auf der Welt machen das inzwischen auch in Europa. Und man sieht, dass anfangs die gleiche Skepsis überall besteht auf Seiten der Ärzte, der gläserne Arzt. Was hat das für haftungsrechtliche Konsequenzen, juristische Konsequenzen. Was ist, wenn der Patient sozusagen aus dem Fenster springt, weil er da was liest, was er missversteht oder weil er es genau richtig versteht? Also viele, viele Fragen. Ärzte, die Angst haben, dass ihre Arbeitsabläufe gestört werden. Viele Nachfragen kommen von den Patienten, dass praktisch alles implodiert. Um es kurz zu machen, all das ist nicht eingetreten. Ärzte berichten, dass die Patienten viel besser vorbereitet in Arztbesuche kommen, viel weniger und wenn viel genauere Fragen haben. Von der initialen Forschungsgruppe der 104 Allgemeinärzte in Harvard bzw. in den USA an drei Orten, mit denen wir gestartet haben, haben alle 100% der Ärzte nach Ende der Studienphase gesagt, wir machen das weiter.
Aber wenn jetzt ein SWR1-Hörer sagt, Mensch, das würde ich gerne testen, hätte ich da hier in Baden-Württemberg eine Chance?
Ich will mal so sagen, ja. Es gibt gerade in Baden-Württemberg die beste Chance.
Sind wir
in
Diaspora?
Genau andersrum. Also in Baden-Württemberg gibt es Netzwerkstrukturen, gerade auch unter Ärzten. Ich nenne mal eine als Beispiel, das gesunde Kinzigtal. Und es gibt die gute Chance, dass wir in Deutschland in solchen Netzwerkstrukturen jetzt damit anfangen und den Patienten genau das auch ermöglichen wollen.
Wunderbar, dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle. Einige Links dazu natürlich bei uns auch immer online. Tobias Esch, heute Vormittag in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
Eins gehört.